Eine Großstadt. Eine von mehr als 4000, die es auf der Welt gibt. Tendenz steigend. Heute lebt schon mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Bis 2050 werden es voraussichtlich 80% sein. Und die Tiere? Auch sie leben in Städten. Einerseits werden Städte als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel und aus Umweltbewusstsein immer grüner. So entstehen urbane Erholungsgebiete für Menschen und neuer Lebensraum für Tiere. Zum anderen verlieren viele Arten außerhalb der Städte durch den Eingriff des Menschen ihr Habitat und versuchen deshalb, in der Stadt zu überleben. Das ist eine Herausforderung, denn Städte haben eigene Bedingungen. Höhere Temperaturen, mehr Lärm, größere Gefahren durch Verkehr als im natürlichen Raum. Dazu kommen Luft, Wasser, Lichtverschmutzung. Trotzdem bietet das Leben in der Stadt oft entscheidende Vorteile. Verfügbarkeit von Nahrung oder Brutplätzen zum Beispiel. Wanderfalken, Tauben, Spatzen, Enten, Karpfen, sie leben unter uns, in alten Gemäuern, auf Dächern, in Teichen oder Stadtparks und wecken seit Beginn des 21. Jahrhunderts vermehrt das Interesse der Wissenschaft. Denn sie haben es sozusagen geschafft. Sie trotzen dem Stress des vom Menschen geschaffenen Lebensraums. Will man ihre Anpassungsstrategien verstehen, ist der Faktor Zeit ausschlaggebend. Städte sind erdgeschichtlich gesehen sehr junge Lebensräume, die sich auch noch permanent verändern. Die Evolutionsraten der meisten Arten, also die Geschwindigkeit, mit der die Veränderung bestimmter genetischer Merkmale in einer Population voranschreitet, sind dagegen langsam. Allerdings gibt es Gruppen, deren Organismen sich schnell umstellen, oft schon binnen zwei Generationen, und zwar sowohl im Verhalten als auch im Aussehen oder bei organischen Abläufen wie Stoffwechsel, Sinneswahrnehmung oder Verdauung. Es entstehen sogar neue, städtische Arten. Sie leben Anpassung im Zeitraffer, entsprechend der Schnelllebigkeit der Städte. Eine zentrale Frage der Stadtökologie ist, wie sich die Urbanisierung auf die Signalgebung und Kommunikation von Tieren auswirkt. Also, wie sich Vögel beispielsweise inmitten des Stadtlärms noch gegenseitig verstehen.
Eine Studie zeigt zum Beispiel, dass Rotkehlchen, Amseln und andere Singvögel, die in der Nähe eines Flughafens leben, lauter singen, ihre Sequenzen öfter wiederholen als Artgenossen in ruhigem Umfeld und außerdem ihre Singzeiten an den Flugverkehr anpassen. Sie verlegen ihren Gesang noch vor die Morgendämmerung, singen also im Dunkeln.
Andere Studien zeigen den Zusammenhang zwischen Urbanisierung und Aussehen, der Farbe des Fells oder der Federn, einem Merkmal, das eine Schlüsselrolle beim Überleben spielt. Man denke nur an sexuelle Selektion, Regulierung der Körpertemperatur oder Tarnung. Eine Erkenntnis ist, dass städtische und nichtstädtische Populationen derselben Vogelart andere Federfarben haben, wenn sich dies im Kosten-Nutzen-Verhältnis lohnt. Wenn es in der Stadt beispielsweise kaum natürliche Fressfeinde gibt, kann das Gefieder bunter werden, mit auffälligeren Signalen. Ein Phänomen, das als urbaner Schutzschildeffekt bezeichnet wird. Weniger Gefahr durch Raubtiere macht dann auch die Tarnfärbung der Weibchen überflüssig. Sie ähneln äußerlich ihren auffälligeren männlichen Artgenossen. Der sogenannte Sexualdimorphismus nimmt in Städten also ab.
Andere Tiere ändern in der Stadt nicht ihr Aussehen, sondern ihr Verhalten. Spatzen fressen uns in der Stadt praktisch aus der Hand. In der Natur wahren sie Distanz. Stadtamseln schlafen wegen der Lichtverschmutzung weniger als Waldamseln. Sie stehen früher auf, sind tagsüber aktiver und abends länger wach. Und sie schütten bei Stress weniger Stresshormone als Waldamseln aus. Sie sind auch weniger neugierig und geschickter beim Fluchtverhalten, aus Anpassung an die überall lauernden Gefahren des Stadtlebens.
Stadtschwalben haben kürzere Flügel als Landschwalben, weil sie Hindernissen schneller ausweichen müssen.
Und die Hainbänderschnecke sieht in der Stadt anders aus als in der freien Natur, wo sie meist auffallend bunte Häuser trägt. Die Häuser der Stadtschnecken sind dagegen meist blassgelb, denn so reflektieren sie die Sonnenstrahlen und schützen das Tier gegen die Hitze der Stadt.
Mauereidechsen sind in Städten geselliger als in der Natur. Das hat eine Studie der Universität Bielefeld ergeben. Sie bauen stabilere Bindungen auf, obwohl Eidechsen normalerweise sehr territorial sind und eher einzelgängerisch leben. Der städtische Lebensraum bietet weniger Verstecke als die Natur. Und Nahrung oder Sonnenplätze sind ungleicher verteilt, sodass sich die Tiere dort zusammendrängen.
Auch viele Krähenvögel haben sich angepasst. Sie werfen Nüsse auf die Fahrbahn, damit Autos sie beim Überfahren knacken und so die Frucht freilegen. Zum bequemeren Verzehr für die Tiere. Aaskrähen und Elstern haben in der Stadt Antwerpen besonderes Innovationstalent bewiesen. Sie bauen ihre Nester zum Teil aus Material, das eigentlich Vögel abschrecken sollte. Metallene Vogelabwehrspikes. Die Vögel montieren die metallenen Spieße mit ihrem kräftigen Schnabel von Dächern oder Simsen ab und stecken sie in ihre Nester. Der perfekte Schutz für die Brut.
Es gibt unzählige Beispiele für Anpassung von Wildtieren an die Stadt. Juan Diego Ibáñez Álamo ist Stadtökologe. Er arbeitet an der Universität der spanischen Stadt Granada und ist an vielen internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Wildtiere in Städten sind sein Spezialgebiet.
Städtische Gebiete sind Lebensräume, die ausdrücklich für uns und von uns entworfen und gebaut wurden. Aber wir sind ja kein von der Natur isolierter Organismus. Bislang haben wir dem soziologischen Aspekt, dem Menschen, große Bedeutung beigemessen. Auch der physische Aspekt ist wichtig, ob wir hier Straßen oder dort Alleen wollen oder Gebäude mit einer bestimmten Form. Den biologischen oder ökologischen Aspekt haben wir bislang vernachlässigt.
Das ändert sich gerade. Auch die Stadtplanung beachtet mehr und mehr diesen ökologischen Aspekt. Denn immer mehr Tiere drängen in die Städte. Waschbären im Hinterhof, Igel im Garten, Eichhörnchen auf dem Balkon, Füchse im Stadtpark, von Tauben, Spatzen, Krähen und Kakerlaken und Ratten ganz zu schweigen. Viele Tiere werden in der Stadt als sogenannte Schädlinge wahrgenommen, mit Schmutz und Krankheiten assoziiert.
Die Stadtökologie ist in einer neuen Phase, in der wir uns zunehmend der Bedeutung dieser biologischen Komponente der Städte bewusst werden. Sie ist letztendlich entscheidend für unser Glück und unsere Gesundheit. Die Leistungen, die die in Städten lebenden Tiere erbringen, sind enorm. Die meisten Arten sind keine Plagen, sondern ganz im Gegenteil sehr wichtig. Viele von ihnen bekämpfen Schädlinge, weil sie sich von Insekten ernähren, die für uns zur Plage werden können. Wenn wir dafür bezahlen müssten, würde das Millionen und Abermillionen Euro kosten.
Juan Diego Ibáñez Álamo hat mit seinem Team eine globale Datenbank von urbanen Vögeln analysiert und dabei das Aussehen von fast 1300 Arten mit ihren Artgenossen auf dem Land verglichen. Ein Ergebnis? In der Stadt kommt weniger Braun vor. Dafür mehr Grau, Schwarz und auch mehr auffällige Federfarben. Schwarz gilt hier nicht als Anpassung, denn die Farbe wird vor allem von den Allroundern Amsel und Krähe vertreten, die in allen Lebensräumen schwarz sind. Grau ist ein Resultat der Anpassung an Asphalt und Beton und bunt wird als Versuch zum Auffallen gedeutet im intensiven Stadtgewusel. Städtische Individuen sind generell farbenfroher als ländliche Verwandte, wenngleich das in unserer Wahrnehmung vielleicht nicht so wirkt. In der Stadt gibt es immer noch viel weniger Arten als in der Natur. Doch die Tendenz steigt, denn viele Arten passen sich in rasantem Tempo an.
Oft handelt es sich um Gewöhnung oder Plastizität. Ein und dasselbe Individuum kann beispielsweise sein Verhalten ändern, je nachdem, ob es sich in einer städtischen oder einer nichtstädtischen Umgebung befindet. Die Gewöhnung kann beim selben Tier in einem Leben stattfinden oder die Veränderungen sind generationsübergreifend. Diejenigen, die mehr Nachkommen haben, werden dadurch diese Merkmale in der Population festigen. Dann wird diese Eigenschaft in ihrer städtischen Population einen größeren Anteil haben. Manchmal handelt es sich auch um direkte Anpassungen und morphologische oder physiologische Veränderungen. Zum Beispiel verändern sich die Schnäbel der Vögel, weil sich die Ernährung ändert.
Gewöhnung ist ein Lernprozess als Reaktion auf Reize. Plastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, dank Erfahrungen neuronale Netzwerke zu verändern. Und Anpassung ist der Schlüsselbegriff in der Evolution. Beim Überlebenskampf dreht sich alles darum. Städte sind im Überlebenskampf eine Herausforderung. Als Lebensraum für Wildtiere, weil sie sich ständig verändern. Und für die Forschung, weil es sie geologisch gesehen erst kurz gibt. Eines ist aber klar: Je mehr Natur in der Stadt, desto einfacher für die Tiere.
Die Frage ist, wie wir die Städte organisieren. Bei den Grünflächen gibt es beispielsweise zwei Extreme. Einmal völlig isoliert. Ein großer grüner Park und eine sehr intensiv bebaute Umgebung. Das gibt es in fast jeder Großstadt. Beispielsweise der Central Park in New York, der Hyde Park in London oder der Retiro in Madrid. Oder eine integriertere Form, bei der sich die graue Zone und die grüne Zone stärker vermischen. Sei es durch begrünte Straßen oder kleinere, fragmentiertere Innenhöfe oder Privatgärten. Wie wirkt sich diese Organisation auf die Vielfalt aus und auf unsere Interaktion mit dieser Vielfalt?
Will man die urbane Artenvielfalt erhalten und fördern, sei eine Mischung aus beiden Extremen das Beste, meint der Biologe. Noch etwas spielt eine Rolle. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Menschen in Städten leben, sind Wildtiere in der Stadt für viele der einzige Kontakt mit Tieren und Natur generell.
Wenn wir nicht aufpassen, wie wir Städte anlegen, verändern sie sich unbemerkt. Es gibt zum Beispiel Studien in Japan, die zeigen, dass viele Menschen es nicht ertragen können, Tiere in der Stadt zu sehen. Sie nehmen die Stadt als ihr erweitertes Zuhause wahr. Sie wollen keine Ameisen oder Spinnen in ihrer Wohnung und das übertragen sie auf ihr Viertel und ihre Stadt. Das führt zu Biophobie. Wir sind den Kontakt mit Tieren nicht mehr gewöhnt und wenn wir ihnen begegnen, neigen wir dazu, das als negativ zu empfinden.
Juan Diego Ibáñez Álamo führt mit seinem Team gerade Befragungen bei Stadtbewohnern zu Tieren in der Stadt durch.
Ich glaube, dass es je nach Tier sehr klare Muster gibt für eine eher negative oder eher positive Wahrnehmung. So können wir dann auch erkennen, warum Biophobie entsteht. Manchmal ist es die Farbe, manchmal etwas anderes. Vogelgesang ist etwas Schönes, aber wenn er zu viel singt, stört der Vogel. Wir haben zwar die Städte für uns geschaffen, aber wir müssen akzeptieren, dass wir mit anders gearteten Nachbarn zusammenleben. Wir leben nun mal nicht in einer Glasurne.
Städte brauchen also auch deshalb Wildtiere, damit ihren menschlichen Bewohnern nicht der Kontakt zum Lebendigen abhanden kommt.
Für viele von uns ist Natur das, was wir in der Stadt haben. Wenn die Grünzonen nicht gut repräsentieren, was die Natur außerhalb der Stadt bietet, dann sehen wir nur noch Ratten und Spatzen, mehr nicht. Das ist für uns dann das Normale. Aber es gibt noch andere Dinge da draußen, die wir nicht sehen, weil unsere Aktivitäten zunehmend innerhalb der Stadt stattfinden. Und die sind uns dann weniger wichtig. Sie zu verlieren, macht uns nichts mehr aus. Das hat also sehr negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und kann erhebliche Folgen für den Naturschutz haben.
Nicht nur an Land und in der Luft, auch unter Wasser passen sich Tiere an vom Menschen stark veränderte Ökosysteme an. Zum Beispiel im Hafen. Die Meeresbiologin Elisabetta Briski arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Sie erforschte mit einem Team mehrere Wochen lang das Unterwasserleben in der Kieler Förde. Sie entnahm heimische Miesmuscheln und Flohkrebse von einem geschützten Ostseestrand, aus dem Nordostseekanal und dem Hafenbecken der Kieler Innenstadt, einem von Schifffahrt, hoher Schwermetallkonzentration, Licht- und Lärmverschmutzung und Tourismus stark belasteten Lebensraum. Im Labor hat das Team dann die Toleranz der Muscheln und Flohkrebse gegenüber unterschiedlichem Salzgehalt, Temperatur und Kohlenstoffdioxidwerten im Wasser getestet. Elisabetta Briski wollte wissen, wie robust und anpassungsfähig die Individuen sind und ob ihre Widerstandskraft mit ihrem Lebensraum zu tun hat.
This study is still in its early stages, but
die Studie ist noch in einem frühen Stadium. Aber überraschend war, dass die widerstandsfähigsten Populationen in der Stadt selbst zu finden sind, während sie mit zunehmender Entfernung von der Stadt an Widerstandsfähigkeit verlieren. Die stärksten Populationen leben also direkt vor unserer Nase.
Und das, obwohl sie mit Stressfaktoren zu kämpfen hatten, die Elisabetta Briski im Labor künstlich herstellte.
When I introduced the stress levels and how the organism cope,
als ich die Stressniveaus änderte und wissen wollte, wie der Organismus damit umgeht, blieb ich immer im sogenannten moderaten Stress. Da pflanzen sie sich noch fort und wachsen. Allerdings ist unklar, wie viele Nachkommen sie haben werden.
Eine erste Erkenntnis ist, dass einmal angepasste Arten auch gegen neue Stressfaktoren relativ resistent sind. Sie zeigen eine sogenannte Kreuztoleranz, obwohl sie keine Zeit zur Anpassung an die neuen Stressoren hatten. Anders gesagt, fast alle Individuen vom geschützten Sandstrand schnitten beim Stresstest schlecht ab. Und sesshafte Arten wie Muscheln, die nicht ausweichen können, reagieren toleranter auf Umweltveränderungen als mobile Arten wie Flohkrebse. Briski erforscht nun Blasentang, um zu klären, ob eine allmähliche Akklimatisierung an akute Stressbelastung die Sterblichkeitsrate von sesshaften Arten im Labor senken kann.
Wir können das nicht unendlich steigern. Es gibt einen bestimmten Punkt, an dem wir nicht mehr erwarten können, dass sich Populationen anpassen. Gestresste Individuen verlagern Energie von fitnessbezogenen Funktionen wie Fortpflanzung, Entwicklung oder Wachstum auf die Stressregulation. Wenn der Stress extrem wird, kommen Wachstum und Fortpflanzung zum Erliegen und die Individuen der Populationen überleben nur noch für eine bestimmte Zeit. Nach ihrem Tod pflanzen sie sich nicht mehr fort. Und dann stirbt diese Population aus. Es gibt also eine Schwelle, die die Evolution nicht überschreiten kann.
Elisabetta Briski möchte die Studie auf andere Arten und andere Meeresregionen ausweiten, um das vorläufige Ergebnis zu bestätigen. Moderater Stress stärkt Populationen. Diese setzen sich durch, sowohl gegen stark gestresste Individuen aus lebensfeindlichen Gebieten als auch gegen tiefenentspannte aus naturbelassenen Lebensräumen. Könnten also leicht gestresste Populationen ihre Art vor dem Aussterben retten?
Im Falle unserer städtischen Populationen, von denen wir wissen, dass sie ziemlich widerstandsfähig sind, kann diese als Rettungspopulation genutzt werden, um die Fitness einer bedrohten Population zu verbessern, und zwar durch ihr genetisches Material.
Das ist wichtig im Zusammenhang mit Klimawandel und Veränderungen der Erde durch den Menschen. Ökosysteme wie Städte oder Häfen sind jetzt schon wärmer und verschmutzter als unberührte Orte. Sie sind deshalb Zeitmaschinen, in denen man das Potenzial bestimmter Arten testen kann, um sich an prognostizierte, globale Veränderungen anzupassen. Schon jetzt sieht man, dass sich diese Superpopulationen auch gegen konkurrierende Arten durchsetzen.
Wenn man das nun vom entgegengesetzten Standpunkt aus betrachtet und über das Risiko einer Invasion spricht, ist das interessant. Ich habe die sogenannte anthropogen induzierte Anpassung an die Invasionshypothese getestet.
Diese These lautet: Anpassung an menschengemachte Stressfaktoren erleichtert bestimmten Arten die Verbreitung und hilft ihnen zum Invasionserfolg. Dass diese These richtig ist, muss noch wissenschaftlich belegt werden. Sie ist aber naheliegend.
Wenn wir über die Umweltveränderungen in Kiel oder Hamburg, in Sydney in Australien oder Halifax in Kanada sprechen, dann sind die Bedingungen dort ähnlich. Für die dort ansässigen Populationen ist es also wahrscheinlicher, dass sie auch an anderen Orten leben können. Ein Schiff aus Kiel fährt ja vom Hafen los und nicht von einem Schutzgebiet.
Muscheln, Schnecken, Krebse, aber auch Landtiere wie Schlangen, Ratten oder Kakerlaken gelangen von einem ihnen vertrauten Lebensraum zum anderen, oft quer über den Globus. Ihre Überlebenschancen dort sind hoch. Sie setzen sich leicht durch, weil sie aus der alten Heimat sozusagen schon vorangepasst sind. Mit der Globalisierung und der zunehmenden Verstädterung breiten sich also globale, urbane Arten mehr und mehr aus. Was bleibt?
Die schlichte, logische Antwort lautet, dass nicht heimische Arten die letzten sein werden, die in einem städtischen Umfeld aussterben.
Die Anpassungsfähigkeit der Tiere ist also einerseits erfreulich, weil sie Leben und Freude in die Stadt bringen und uns zeigen, dass wir nicht allein auf der Welt sind. Zudem können robuste Individuen ihre Artgenossen aus geschwächten Populationen genetisch pushen. Andererseits sind diese taffen Anpassungskünstler oft so dominant, dass sie andere Arten verdrängen. Es bleiben einige wenige stressresistente Arten, die sich weltweit im urbanen Raum verbreiten. Wenn wir diese Entwicklung bremsen wollen, brauchen wir Städte, die Tiere nicht noch mehr Stressfaktoren aussetzen und die mehr Arten Lebensraum bieten. Es drängt sich die Frage auf, ob es sinnvoller ist, die Stressresistenz bei Tieren durch genetische Vermischung zu fördern oder den Lebensraum Stadt stressfreier zu gestalten. Der Überlebenskampf wäre dann weniger hart. Und solche Städte tun natürlich auch uns gut, denn auch wir müssen dann weniger Stress ertragen.
Brigitte Kramer berichtete über die erstaunlichen Anpassungsmechanismen von Wildtieren in der Stadt. Viele weitere Radiowissen-Beiträge zum Thema Leben in der Stadt stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes. Zum Beispiel eine Sendung über die Geschichte des Stadtgrüns, über das beengte Leben in Städten oder die Rolle des Stadtwaldes.